ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Zunächst mal Ihnen allen ein gesundes neues Jahr und auch danke für die vielen Wünsche, die uns erreicht haben. Wir alle hoffen sicher, dass der Ukraine-Krieg in 2025 endlich zu Ende geht und das natürlich nicht erst zum Ende des Jahres. Solange er das aber nicht tut, werden wir natürlich mit dem Podcast weitermachen. Wir sprechen hier im Wesentlichen über die aktuelle militärische Lage und auch über militärpolitische Entwicklungen, die in Zusammenhang mit diesem Krieg stehen. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Ich grüße Herr Deisinger und wünsche Ihnen und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr.
Das wünschen wir Ihnen natürlich auch für 2025. Alles Gute, obgleich die Wünsche natürlich zuallererst eigentlich den Menschen in der Ukraine gebühren, denen es ja genauso zugestanden hätte, einen unbeschwerten Jahreswechsel feiern zu können. Das war nicht der Fall. Wie bewerten Sie denn die Chancen, Herr Bühler, dass es beim nächsten Mal so ist? Also sprich, dass der Krieg in 2025 endet. Inwieweit das dann unbeschwerter Jahreswechsel würde, das ist dann sicher noch eine andere Frage.
Also zunächst müssen wir, glaube ich, in einer solchen Lage Zuversicht behalten. Zuversicht, dass es am Ende zu einem gerechten Frieden in der Ukraine kommt. Zuversicht heißt aber auch, dass wir etwas dafür tun müssen. Zu Ihrer Frage, wird der Krieg in 2025 enden? Ich glaube, das wäre zu optimistisch gedacht. Der Krieg wird, wenn nicht etwas Unvorhersehbares geschieht, nicht im neuen Jahr enden, schon gar nicht in einem Tag. Es kann sein, dass der Krieg in 2025 eine Pause macht. Aber schon das ist wahrscheinlich zu optimistisch. Und selbst wenn, dann wird der nächste Jahreswechsel für viele Menschen in der Ukraine auch kein unbeschwerter Jahreswechsel sein. Vor allem für die 3 bis 4 Millionen Menschen, die in den besetzten Gebieten wohnen oder wohnten. Es tut mir leid, dass ich da so eine düstere Prognose zu Jahresbeginn geben muss. Aber wir müssen da, glaube ich, realistisch bleiben.
Was wollen wir heute besprechen? Wir schauen zunächst mal in ein bisschen gröberen Linien auf das, was im Jahr 2024 alles passiert ist. Dann soll es natürlich um die ganz aktuelle Lage gehen. Wir greifen uns auch mal ein paar Meldungen aus den Tagen heraus, in denen unser Podcast sozusagen in der Jahreswechselpause war. Stichworte will ich hier mal nennen. Den Abschuss der aserbaidschanischen Passagiermaschine am 25. Dezember. Dann die Schlagzeilen rund um die ukrainische 155. mechanisierte Brigade. Ein neu aufgestelltes Truppenteil, das in weiten Teilen in Frankreich ausgebildet wurde. Noch bevor es allerdings in den Einsatz geschickt werden konnte, sollen ungefähr 1700 Soldaten desertiert sein. Bilder aus der russischen Stadt Kasan haben für einige Fragen gesorgt. Aus denen war kurz vor Weihnachten zu sehen, dass ukrainische Drohnen offenbar auch in ein Wohnhaus oder in Wohnhäuser eingeschlagen sind. Dass das nun legitime militärische Ziele waren, darf man zumindest bezweifeln. Und vieles aus dem, was wir besprechen, ergibt sich ganz unmittelbar aus Fragen von Hörerinnen und Hörern, auch wenn ich heute vielleicht mal gar keine explizit wörtlich zitiere. Aufzeichnungszeit dieser Folge. Heute ist Dienstag, der 7. Januar 2025. Es ist jetzt kurz vor 11.30 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Bevor wir zur aktuellen Lage kommen, Herr Bühler, wollen wir mal kurz auf dieses Jahr 2024 zurückschauen. Das haben wir im Dezember nicht mehr geschafft, sollten es aber unbedingt tun, weil man die großen Linien bei all den aktuellen Ereignissen nicht aus dem Auge verlieren sollte. Aus den vergangenen Wochen ist sicher bei vielen hängen geblieben, dass die Russen weiter vorangekommen sind. Dass es für sie auch durchaus schneller ging als in den Monaten davor. Aber das allein beschreibt ja dieses Kriegsjahr 2024 sicherlich nicht.
Nein, das stimmt. Das beschreibt das Kriegsjahr nicht. Ja, Russland hat seine Offensive fortgesetzt. Ja, Russland hat die Initiative. Aber unter den größten Verlusten seit Kriegsbeginn und mit Stand von heute erreichen wir Zahlen, die wir am Anfang des Krieges wahrscheinlich nicht geglaubt hätten. Die Russen haben mittlerweile mehr als 800.000 Soldaten verloren durch Tod oder durch schwere Verwundung. Das sind jetzt ukrainische Zahlen, die mögen ein Stück weit überhöht sein, aber sie sind glaubwürdig, wenn man andere Zahlen der Geheimdienste aus Amerika und aus Großbritannien mit dazu nimmt. Also sie sind auf jeden Fall plausibel in der Größenordnung. Und das trifft auch zu auf das Material. Bei den Kampfpanzern erreichen wir 10.000 zerstörte Kampfpanzer. Wir erreichen bei den anderen gepanzerten Fahrzeugen die Größenordnung mehr als 20.000. Und wir haben bereits erreicht bei den Artilleriegeschützen mehr als 21.000. Das sind die Verluste auf russischer Seite. Ja, sie haben einige Gebiete, vor allen Dingen in der Region Donetsk und dort überwiegend im ländlichen Raum erobert. Aber die ukrainische Armee konnte dennoch ihr Land weitgehend erfolgreich verteidigen und einen großen Durchbruch der Russen oder gar einen Kollaps der Front verhindern.
Also war 2024 sozusagen so ein Patt-Jahr oder gab es dann doch wesentliche oder zumindest wichtige Verschiebungen zugunsten der einen oder anderen Seite? Und wenn ja, auf welchen Gebieten?
Also wenn Sie Patt betrachten von der politischen und strategischen Ebene, dann muss man sagen, ja, das war ein Patt-Jahr in dem Sinne, dass keine der beiden Seiten in diesem Jahr eine Entscheidung herbeiführen konnte in diesem Krieg. Ja, es gab in der Ukraine, wenn man mal nicht auf die Region Kursk schaut, Verschiebungen der 1200 Kilometer langen Frontlinie zugunsten der Russen. Leider betrachten wir den Krieg aber in der Berichterstattung und der öffentlichen Wahrnehmung zu sehr fixiert auf den Frontverlauf, also auf die Landoperation. Ja, Russland hat im letzten Jahr 3600 Quadratkilometer in der Ukraine erobert. Das hört sich viel an, das entspricht aber knapp der vierfachen Fläche der Stadt Berlin oder einem Quadrat von 60 mal 60 Kilometer Seitenlänge. 3600 Quadratkilometer sind ein Zugewinn von gut 3% der bereits Anfang des Jahres von den Russen besetzten Fläche in der Ukraine. Oder 3600 Quadratkilometer sind ein Zugewinn von 0,6%, wenn man die Gesamtfläche der Ukraine betrachtet. Also das zeigt, wie die Geländegewinne der Russen einzuordnen sind. Das Institute for the Study of War, ESW, haben berechnet, dass am Silvestertag 8500 Quadratkilometer der Region Donetsk noch nicht erobert sind. Das ist ja das Minimalziel Putins für dieses Jahr gewesen. Bei dem Tempo des Jahres 2024 würde es also noch mehr als 2 Jahre dauern, bis dieses Minimalziel erfüllt werden kann. Und dabei sind die nicht eroberten Gebiete der Region Cherson und Saporischschja noch gar nicht mitgezählt, die ja bekanntlich auch zu diesem Minimalziel gehören. Man mag das jetzt als Zahlenspielerei abtun, ist es ja auch ein Stück weit, einfach um nur die Größenordnung der Geländegewinne zeigen. Aber eine solche Betrachtung zeigt, dass man aus diesen Geländegewinnen, so dramatisch sie auch für die Bevölkerung sind und so dramatisch sie auch in den Schlagzeilen wirken, also dieses tägliche wieder 3 Dörfer erobert, dass man aus diesen Geländegewinnen eine Bewertung, die Ukraine hat den Krieg bereits verloren, nicht ableiten kann. Das hat ja der AfD-Vorsitzende Kropala neulich gesagt. Für dieses Zitat ist er ja auch heftig kritisiert worden von seiner eigenen Fraktion. Aber es ist schon richtig, dass diese Frontfixierung unsere Wahrnehmung beeinflusst hier im Westen und auch teilweise in der Ukraine. Und es beeinflusst Entscheidungen. Und das nutzt Putin in seiner Propaganda aus. Er hat ja im Wesentlichen 3 Ziele. Erstens die Ukrainer kriegsmüde zu machen, also die Bevölkerung kriegsmüde zu machen. Das macht er mit seinen Luftoperationen. Die westlichen Staaten unterstützungsmüde in Anführungsstrichen zu machen und die ukrainische Armee zu erschöpfen. Selbst die verhältnismäßig geringen Geländegewinne der Russen haben also bei diesen 3 Zielen bereits Wirkung gezeigt. In diesem Sinn hat Putins Armee im vergangenen Jahr einen Zermürbungskrieg gegen die ukrainische Armee, die Bevölkerung und jetzt nicht mit Waffen, aber mit einem Informationskrieg gegen die Unterstützungsstaaten und ihre Bevölkerung geführt.
Und wenn wir jetzt mal die ganz praktische militärische Hilfe des Westens anschauen, wie hat die sich denn über das Jahr 2024 entwickelt? Zum Ruhmesblatt ist sie sicherlich nicht geworden. Und wenn ich aber die Zahlen jetzt von Ihnen so höre, könnte ich mir vorstellen, dass dann doch der eine oder andere sich hinstellt und sagt, naja, dann war es offensichtlich doch zumindest fast ausreichend.
Also zum Ruhmesblatt, da will ich mal anknüpfen, ist sie sicher nicht geworden. Nein, insbesondere wenn man auf das erste Halbjahr blickt. Die Diskussionen in den USA über die weitere Unterstützung der Ukraine, die zunächst nichts mit der Ukraine zu tun hatten, sondern ein Kräftemessen im amerikanischen Kongress war. Die Diskussionen in der Europäischen Union über ein Hilfspaket für die Ukraine. Die zögerliche Haltung in einigen Staaten in Europa. Die in der Folge ausbleibenden Hilfslieferungen an Waffen und Munition waren eine Ursache, dass es der russischen Armee an der Front möglich war, die Initiative zu übernehmen und bis Jahresende zu halten. Die andere Ursache war eine hausgemachte, ein ukrainisches Problem, nämlich das Personal- und Mobilisierungsproblem in der ukrainischen Armee, das sie trotz einiger Verbesserungen bis heute nicht in den Griff bekommen hat. Also in der Rückschau ist für mich bemerkenswert, dass die ukrainische Armee nicht noch weiter Richtung Westen ausweichen musste. Ich sprach ja nach dem Fall von Avdiivka im Februar letzten Jahres von bis zu 80 Kilometern nach meiner Einschätzung. Circa 43 sind es geworden, aber auch nur in einem Abschnitt, nämlich zwischen Pokrovsk, Kurakowe und Wuhleda.
Die politischen Diskussionen, die im Westen stattfinden, da gab es ja in 2024 auch die ein oder andere Zäsur. Da müssen wir nicht mal nur auf Trump schauen, auf das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA. Da darf sich ja auch der Blick auf das Zerwürfnis zwischen Deutschland und Frankreich nicht fehlen oder auf das zumindest recht ambivalente Verhältnis, das Deutschland mittlerweile offenbar zu anderen NATO- bzw. EU-Partnern hat. Wie haben Sie denn das wahrgenommen?
Naja, das ist ja nicht zu übersehen. Also Polen müssten Sie leider noch namentlich erwähnen in Ihrer Aufzählung. Es ist schon so, dass wir in einer Reihe von Staaten politische Probleme und Regierungskrisen haben. Dazu kommt die Unsicherheit, wie sich die zweite Amtszeit von Donald Trump inhaltlich entwickelt. Also diese Phase, meine ich, muss jetzt sehr schnell überwunden werden und alle müssen sich darauf besinnen, dass uns nur die Einigkeit in der Organisation der Europäischen Union und auch in der Organisation der NATO gemeinsam stark macht. Und was Deutschland angeht, da wird von den Partnern schon erwartet, und ich höre das ja auch, wenn ich im Ausland bin, dass unsere Krise jetzt sehr schnell beigelegt wird und Deutschland mit anderen zusammen mindestens die europäischen Staaten zu einem gemeinsamen Vorgehen bringt. Gerade die kleinen Staaten brauchen das und fordern es auch ein.
Ja, das Verhältnis, das diese Staaten zu Deutschland haben, das passt ja irgendwie alles nicht so recht zusammen mit der Scholz-Rhetorik, dass wir da die Größten seien, also zumindest die größten europäischen Unterstützer der Ukraine. Also wenn die anderen das auch so sehen würden, dann wäre ja das Verhältnis von deren Seite sicherlich nicht so unterkühlt.
Naja, es stimmt ja schon, dass wir in absoluten Zahlen die größten Unterstützer der Ukraine in Europa sind. Aber müssen wir das immer und immer wieder so sagen? Also mindestens ein Dutzend europäischer Staaten, auch sehr viel kleinere, bringen es fertig, gemessen an ihrer Wirtschaftskraft wesentlich mehr zu erbringen, als wir das tun. Also da sind wir im Mittelmaß, wenn man die NATO anschaut und wenn man die Europäische Union anschaut. Aber das ist nicht nur ein deutsches Thema, da sind auch andere gefragt. An erster Stelle trotz aller starken präsidialen Worte Frankreich, aber auch Italien, Spanien und auch Norwegen steht in der Kritik.
Wie wird denn das dann nach dem 20. Januar, also dem Tag, an dem Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident wird? Wird es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil der Druck von dort erhöht wird, oder wird das im Ende schwieriger?
Also es wird auf jeden Fall nicht einfacher, denke ich, obwohl ich da auch kein Prophet bin. Aber es gibt natürlich große Unsicherheiten, Ungewissheiten, auch Unberechenbarkeiten. Und da darf man schon gespannt sein, wie schnell die neue Administration jetzt handlungsfähig wird. Vor allen Dingen, wie sie mit den Hoffnungen vieler umgeht, dass die Ankündigungen auch wahrgemacht werden, den Krieg schnell zu beenden. Putin, Lavrov und andere haben ja bereits wesentliche Komponenten der Pläne dazu, die in den letzten Wochen aus Trumps Umfeld öffentlich gemacht worden, verworfen. Auch den verzögerten NATO-Beitritt, europäische Friedenstruppen zu einem Waffenstillstand. Und Lavrov hat es auf den Punkt gebracht, Zitat, Verhandlungen können nur beginnen, wenn die Ukraine ihre Souveränität und territoriale Integrität aufgibt. Zitat Ende. Und damit ist eigentlich aus russischer Sicht, aus meinen Augen heraus, eigentlich alles gesagt.
Wir sind noch bei der Bilanz 2024. Was auch dazu gehört, ist sicherlich, dass die Ukraine aber neben all den Waffenlieferungen aus dem Westen auch an eigenen Waffenfähigkeiten gearbeitet hat, die dann auch in 2025 zur Wirkung kommen könnten.
Also das könnte man jetzt sehr ausführlich darstellen. Ich glaube, da haben wir gar nicht die Zeit dazu. Aber es gibt viele Bereiche, in denen die Ukraine sehr große Fortschritte macht. Fortschritte einer ukrainischen Rüstungsindustrie, die ja schon totgesagt wurde. Das betrifft insbesondere die Drohnenentwicklung und Drohnenproduktion, also Drohnen, die in der Luft, zu Wasser und auch zu Land zur Wirkung gebracht werden können. Das betrifft zunehmend auch Raketen und Marschflugkörper, deren Einsatz sporadisch bereits begonnen hat, deren Serienproduktion jetzt anläuft. Und ebenso gehört die Munitionsproduktion dazu, insbesondere die für die Artillerie.
Das sind sicher Dinge, über die man sich freuen kann in der ukrainischen Armee, in der ukrainischen Führung. Aber zur Wahrheit gehören ja auch andere Seiten, zum Beispiel, dass sich die Stimmung unter den Menschen in der Ukraine im vergangenen Jahr offenbar, ja, ich sag mal, weiter eingetrübt hat. Das Kiewer Internationale Institut für Soziologie hat Anfang dieses Jahres eine Umfrage veröffentlicht, Sachen, die sie mindestens jährlich abfragen. Ergebnis ist, dass mittlerweile 38% der Ukrainer in den nicht besetzten Gebieten, die anderen kann man ja schlecht fragen, also 38% der Ukrainer in den nicht besetzten Gebieten, dass die bereit wären, Territorium ihres Landes aufzugeben, um den Krieg mit Russland möglichst schnell zu beenden. 38%. Ein Jahr davor war es nur die Hälfte davon, nämlich 19%, und noch ein Jahr zuvor, das sind die Zahlen dann von Dezember 2022, da lag dieser Wert bei 8%. Der Druck wird also auch im eigenen Land größer, ne? Und er kommt ja beileibe nicht nur von Donald Trump.
Naja, die Schwierigkeit bei den Umfragen ist, dass die Bevölkerung in den besetzten Gebieten nicht einbezogen werden kann, wohl auch nicht die Flüchtlinge, die im Ausland leben. Und drittens, es gibt auch andere Umfrageinstitute als das von Ihnen genannte, die kommen zum Teil zu anderen Zahlen, aber, und deshalb ist Ihre Aussage durchaus richtig, glaube ich, bei allen Umfragen ist der Trend gleich zu denen des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie. Also insofern haben Sie mit Ihrem Punkt schon richtig. Das gilt im Übrigen auch für die umgekehrte Fragestellung, die das Institut in der gleichen Umfrage gemacht hat. Wie lange können Sie persönlich den Krieg durchhalten? So lange wie nötig? Also Sie persönlich, das ist die Fragestellung. Von Kriegsbeginn bis Anfang 2024 lag der Wert konstant bei über 70%. Im Laufe des Jahres fiel er auf 63%. Und jetzt in der letzten Umfrage, aus der auch Ihre Zahlen sind, da liegen wir bei 57%. Also der Trend ist genau der gleiche. Aber das heißt auch, dass man nicht nur die 38% erwähnen muss, wie Sie es gerade getan haben, sondern auch die Mehrheit von 57%, dass sie immer noch der Meinung sind, dass sie so lange wie nötig durchhalten möchten. Aber wie gesagt, der Trend ist so, wie Sie es gesagt haben, aber das ist nicht verwunderlich. Es ist völlig verständlich, dass die Zermürbungsstrategie und die Kriegserlebnisse, die furchtbaren Kriegserlebnisse, Wirkung zeigen in dieser Trendbetrachtung.
Und man scheint ja auch von Seiten der ukrainischen Führung, zumindest verbal, darauf zu reagieren, wenn wir uns mal die letzten Äußerungen von Präsident Zelensky anschauen. Das wollen wir aber heute nicht ausführlich machen und wir belassen es an dieser Stelle mal mit dem kleinen Rückblick auf 2024. Wir schauen auf die aktuelle Lage. Vielleicht zunächst mal, Herr Bühler, wie so häufig, 2, 3 Sätze zum Gesamtüberblick.
Also grundsätzlich ist die strategische Lage unverändert. Die Russen haben mit Ausnahme der Region Kursk entlang der Front überall die Initiative. Der Schwerpunkt liegt unverändert im Raum Pokrowsk und südlich davon. Die Russen rücken unverändert in diesem Raum vor. Allerdings hat die Geschwindigkeit der Angriffe in diesem Schwerpunkt in den letzten 3 Wochen deutlich abgenommen. Es ist zwar anzunehmen, dass es richtig ist, dass die Russen, koste es, was es wolle, möglichst viel Boden gut machen wollen, bevor es am 20.01. zum Regierungswechsel in den USA kommt. Aber die Russen scheinen aufgrund der starken Verluste und auch wegen der logistischen Probleme, die zwangsläufig durch die schnellen Vorstöße entstehen, einen Punkt erreicht zu haben, in dem sie gezwungen sind, das Tempo zu reduzieren.
Okay, dann schauen wir uns jetzt mal das Geschehen auf dem Boden ein bisschen näher an, entlang der Frontlinie der Brennpunkte. Sie hatten einige aufgezählt, gibt es ja recht viele. Die können wir ja mal der Reihe nach durchgehen und beginnen im Raum Kursk, also in den russischen Gebieten, die von der Ukraine besetzt bzw. von ihr kontrolliert werden. Hier wird ja nun des Öfteren von einer ukrainischen Offensive gesprochen, die da stattfindet bzw. dann möglicherweise noch in größerem Umfang bevorsteht.
Also in Kursk ist die Lage unverändert so, dass die Ukrainer weiterhin etwa 60% des Gebietes kontrollieren, das sie am 6. August beginnend erobert haben, um den Russen den Angriff aus dieser Region zu verwehren. Sie stehen seither unter Druck der Russen und insbesondere seit das russische Kontingent auch durch nordkoreanische Soldaten verstärkt worden sind. Die Russen verstärkt um die Nordkoreaner greifen insbesondere aus dem Nordwesten und dem Südosten den besetzten Raum an. Es ist unverändert so, dass es dort keine starre Frontlinie zur Verteidigung gibt, sondern die Verteidigung beweglich und unter großem Einsatz von Drohnen geführt wird. Und das gilt ebenso natürlich für den Angreifer. Das hat zur Folge, dass die Lage manchmal für den Beobachter von außen etwas unübersichtlich wirkt. Nach wie vor werden nordkoreanische Einheiten unter Führung russischer Großverbände, vor allen Dingen der 82. Fallschirmjäger-Division eingesetzt. Sie erleiden dabei örtlich zum Teil große Verluste. Nicht alle Zahlen, die da kursieren, sind verlässlich. Präsident Zelensky hat in diesen Tagen mal von 3.800 Soldaten gesprochen, die verwundet oder getötet worden sein sollen. Das entspräche einem Drittel der ursprünglich in die Region Kursk verlegten Soldaten. Nun, was die Offensive angeht, die es bei uns in die Schlagzeilen gebracht hat, es handelt sich hier nach meiner Auffassung um lokale taktische Gegenangriffe der Ukrainer, die seit vergangenen Sonntag, also seit 2 bis 3 Tagen, mit Richtung Nordosten und Nordwesten geführt werden. Der Hintergrund dieser Angriffe ist, dass sie ihre Situation, also die Situation der Ukrainer in der Verteidigung verbessern wollen. Sie sind in der letzten Woche, also vor den Gegenangriffen, von bataillonsstarken mechanisierten Kräften von Russen und Nordkoreanern angegriffen worden. Dieser Angriff konnte, wie man den Bildern im Internet entnehmen kann, unter großen Verlusten abgewehrt werden. Dies und 2 andere Faktoren haben die taktische Entscheidung zu Gegenangriffen begünstigt. Zum einen, dass die dort eingesetzte 810. Marineinfanteriebrigade erheblich geschwächt worden ist bislang und herausgelöst wird. und dass in den letzten Tagen die taktische Führung der Russen stark eingeschränkt war oder noch ist, weil ein taktischer Gefechtsstand der Division und oder der 810. Brigade schwer getroffen worden ist und sich hier Führungsprobleme ergeben haben. Die Gegenangriffe der Ukrainer wurden durch mechanisierte Kräfte, wie man am Sonntag praktisch live miterleben konnte auf Telegram, den entsprechenden Kanälen der russischen Militärblogger, sehr schnell vorgetragen und stießen auf erstaunlich wenig Widerstand. Russische Drohnen hat man durch massiven Einsatz von elektromagnetischen Störern weitgehend ausgeschaltet, bis auf die Drohnen, die über Glasfaserkabel gelenkt werden können. Minensperren wurden durch vorauseingesetzte Minenräumpanzer überwunden. Durch Einsatz von weitreichender Artillerie und anderen weitreichenden Waffen wurden Logistik, Gefechtsstände und Reserven bekämpft und niedergehalten. Die Gegenangriffe haben zu einer erheblichen Verunsicherung der russischen Militärblogger, insbesondere auf dem Telegram-Kanal, geführt, die den Beginn einer größeren Offensive gegebenenfalls an anderer Stelle sehen oder befürchten. Vielleicht kommt da der Begriff Offensive her, der uns am Wochenende die Schlagzeilen beschert hat. Eins will ich aber auch sagen, Spekulationen, diese Angriffe werden geführt, um das nördlich gelegene Atomkraftwerk zu erobern, das russische Atomkraftwerk in der Region Kursk. Das ist aus meiner Sicht genauso haltlos wie die Annahme. Es ginge darum, dass die Ukraine nun vor allem eine bessere Position erreichen will vor dem Regierungswechsel. Hier handelt es sich um taktische Entscheidungen. Allerdings ist es legitim, wenn die politische Seite dann Nutzen aus dem militärischen Handeln vor Ort macht und dann auch solche Punkte anspricht. Aber Zielsetzung war das nicht, mit Sicherheit nicht.
Wenn wir jetzt von der Stadt Kursk mal Richtung Süden gehen, Luftlinie knapp 200 Kilometer, dann sind wir wieder auf ukrainischem Gebiet und zwar in Charkiw. Wie sieht es in der Stadt und in der Region Charkiw aus?
Also ebenfalls weitgehend unverändert gegenüber der Lage Mitte Dezember. Dieser Frontabschnitt hat weiterhin keine Priorität bei den Russen. Es finden zwar Angriffe der russischen Stadt meist zu Fuß vorgetragen, aber die Ukraine verteidigt sich erfolgreich, ist aber auf der anderen Seite aufgrund mangelnder Kräfte nicht in der Lage, die Russen aus der Ukraine wieder zurückzudrängen. Besonders aber war in diesem Frontabschnitt zwischen Weihnachten und Neujahr ein koordinierter Angriff, der ausschließlich durch unbemannte Systeme vorgetragen wurde. Also ferngesteuerte kleine Fahrzeuge zur Aufklärung, aber auch mit Maschinenkanonen bewaffnet auf der Landseite und Drohnen in der Luft, auch zur Aufklärung und bewaffnete Drohnen. Das war zwar jetzt nicht von entscheidendem Erfolg gekrönt, aber es war zum ersten Mal, dass dies in größerem Umfang mit Dutzenden von Systemen Land und Luft angewandt worden ist. Zum ersten Mal in diesem Krieg und wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt in der Kriegsgeschichte. Die ukrainische Armee experimentiert zwar schon seit einiger Zeit mit solchen unbemannten Systemen, unbemannten und ferngesteuerten Systemen, aber in diesem Umfang und mit diesem Grad an Koordination in einer Land-Luft-Umgebung haben wir das noch nicht gesehen.
Dann von Charkiw jetzt Richtung Osten, beziehungsweise leicht Richtung Südosten, etwa 100 Kilometer. Da sind wir in einem Gebiet, da spielt Kupjansk immer eine, ich sag mal jetzt, bekannte Rolle. Die Stadt selbst, Kupjansk, ist ja immer noch in ukrainischer Hand.
Ja, das ist richtig, immer noch in ukrainischer Hand. Die Kämpfe um diese Stadt dauern aber schon also mindestens ein Jahr an. Allerdings sind die Russen jetzt bis auf etwa 2 Kilometer aus Nordosten herangerückt, haben weiterhin einen Brückenkopf westlich des Oskil-Flusses, etwa 20 bis 30 Kilometer nördlich von Kupjansk. Zusätzlich stehen sie circa 20 bis 30 Kilometer südlich von Kupjansk am Oskil-Fluss bereits und bauen diesen Vorsprung in der Front langsam aus, sodass die Bedrohung von Kupjansk-Frontal weiter besteht, aber auch die Möglichkeit einer Umfassung sich andeutet zumindest, ob sie tatsächlich aufgrund der zur Verfügung stehenden Kräfte von den Russen realisiert werden kann und aufgrund der doch starken Kräfte, die dort zur Verteidigung eingesetzt sind, das ist allerdings fraglich.
Dann von Kupjansk wieder ein bisschen Richtung Süden, da haben wir auch einen bekannten Brennpunkt Kremina, also Brennpunkt insoweit, als dass wir das nach diesem ja mittlerweile bekannten Ort benennen, obwohl der Ort ja schon seit vielen Monaten russisch besetzt ist.
Ja, auch dort hat sich in den letzten Wochen ein Vorsprung in der Front entwickelt durch einen Angriff nahe einer Siedlung Terni, heißt sie. Wenn auch nicht so ausgeprägt wie weiter nördlich bei Kupjansk, aber man muss das sicher im Auge behalten. Kurzfristig besteht da keine Gefahr, aber langfristig kann man sich schon überlegen, ob die Russen nicht auch einen solchen Vorsprung in der Front ausnutzen, um weiter nach Westen anzugreifen.
Auch seit Monaten sozusagen auf der Brennpunktliste ist Chassiv Yar, südlich von Kremina, ziemlich genau westlich von Bachmut. Wie sieht es dort aus?
Also in Chassiv Yar haben die Russen den Siversky-Donetsk-Kanal auf ganzer Breite östlich des Hauptteils der Stadt überschritten und stehen am Stadtrand des Kerngebiets von Chassiv Yar, im Norden wohl schon innerhalb des Kernbereiches der Stadt. Auch hier ist also in den nächsten Tagen und Wochen mit anhaltenden Orts- und Häuserkämpfen zu rechnen, wie in Toretsk, das etwas südlich von Chassiv Yar liegt.
Vielleicht können wir bei Toretsk kurz bleiben. Vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze mehr zu sagen.
Ja, wir hatten ja schon berichtet Mitte Dezember von anhaltenden Orts- und Häuserkämpfen. Die Ukrainer mussten mittlerweile weiter Richtung Nordwesten ausweichen, also innerhalb der Stadt, sodass die Kämpfe mittlerweile die Siedlungsgebiete am Stadtrand, am nordwestlichen Stadtrand erreicht haben. Man muss daraus folgern und befürchten, dass die Eroberung von Toretsk unmittelbar bevorsteht oder die Ukrainer die Stadt verlassen, weil sie einfach nicht zu halten ist und die eigenen Kräfte geschont werden müssen.
Dann schauen wir mal von Chassiv Yar aus ein bisschen Richtung Südwesten und da nehmen wir am besten mal einen größeren Raum im Zusammenhang, den wir da betrachten. Also zur geografischen Orientierung will ich mal auch von Ihnen schon erwähnt nennen Pokrovsk. Was ist der Stand der Dinge dort?
Ja, den Raum Pokrovsk und Kurakove und Vuhledar oder Velika Novosilka muss man im Zusammenhang sehen, weil es der Schwerpunkt der Russen ist. Der taktische, das hatte ich am Anfang schon gesagt, weil es auch unter einheitlicher Führung liegt. Die Russen hatten ja versucht, Pokrovsk frontal zu erobern, vor einigen Monaten schon. Das haben sie aber nachgelassen, weil der Widerstand einfach zu groß war in Pokrovsk. Und deshalb hat man den eigentlichen Schwerpunkt weiter südlich gelegt, um die Stadt Pokrovsk auch umfassen zu können. Insgesamt in diesem Raum sind die größten Geländegewinne gemacht worden. Ich hatte eingangs von 43 Kilometern gesprochen. Das ist zurückzuführen tatsächlich auf die mangelnden Kräfte, die mangelnde Versorgung mit Munition, mit anderen Waffensystemen. Mit Waffensystemen, die nicht geliefert worden sind und werden konnten, insbesondere weil die Amerikaner im ersten Halbjahr ausgefallen sind als Lieferant. Wir sehen das Ergebnis jetzt und wir sehen in dem Großraum, dass sich der Halbkessel, der zunächst mal vorhanden war, nun langsam schließt.
Inwieweit ist es hilfreich, wenn wir auf den einen oder anderen Frontabschnitt in diesem größeren Raum Pokrovsk noch ein bisschen näher eingehen?
Also Pokrovsk zunächst mal dann im Norden dieses Raumes, die Stadt selbst, hieß es so, dass die Russen südlich der Stadt, an der Stadt vorbeigestoßen sind bereits und sich nun mehr nach Norden eindrehen und die Stadtgrenze bis auf 2 Kilometer bereits erreicht haben. Aus dem Osten heraus hat es lange Zeit Stillstand gegeben. Ich hatte es gerade bereits gesagt, aufgrund des Widerstandes. Aber auch hier werden Versuche unternommen, die Stadt im Norden zu überflügeln. Das wird noch eine Weile dauern. Aber ich denke mal, dass die Absicht bestehen könnte, Bogrovs tatsächlich einzuschließen. Auf jeden Fall die nach allen Richtungen herausführenden Versorgungsstraßen der Stadt ist ein großer Knotenpunkt zu kontrollieren und gegebenenfalls langfristig die Stadt auch einzunehmen.
Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Kurakowe. Die Stadt hatten Sie auch schon erwähnt.
Ja, wenn man jetzt von der Stadt Bogrovsk nach Süden geht, dann ist es mittlerweile eine gerade Linie bis zu dem Wovcha-Fluss, der aus dem Kurakowe-Stausee fließt. Das ist eine gerade von Nord nach Süd verlaufende Linie geworden. Der Stausee Kurakowe ist mittlerweile komplett in russischer Hand, also alle Ufer russisch besetzt. Daraus folgt, dass auch die Stadt Kurakowe nun endgültig gefallen ist. Es hat über die Weihnachtszeit und über die Silvesterzeit immer mal wieder die Meldung gegeben, Kurakowe ist erobert worden. Also man hat das mehrfach genutzt, das auch propagandistisch auszuschlachten, obwohl eigentlich klar war, dass bereits an Weihnachten die Stadt selbst gefallen war, das westlich gelegene Kraftwerk aber noch nicht erobert war und die nachfolgende Industrieansiedlung auch nicht erobert war. Aber das ist immer wieder mal erwähnt worden, dass es jetzt nun endgültig ist. Aber es ist tatsächlich jetzt endgültig. Und von dem Westrand des Stausees Kurakowe geht die Front jetzt ebenfalls von Nord nach Süd bis zu einem weiteren Fluss. Und hier ist nur noch eine kleine Einbuchtung da, und die wird sich auch in den nächsten Tagen schließen, denke ich, sodass die Front begradigt ist von Bogrovsk bis runter Richtung Velika Novosilka.
So, jetzt haben wir Pi mal Daumen etwa die Hälfte der Frontlinie hinter uns, denke ich. Jetzt würde es immer weiter Richtung Westen, Richtung Südwesten gehen. Sehe ich das richtig, dass wir also je weiter wir Richtung Westen kommen, immer weniger Gefechte sehen?
Ja, das ist so. Weite Teile der Front in der Südukraine werden gesichert, werden überwacht. Dort findet bewaffnete Aufklärung statt, hin und wieder Kampfgeschehen. Die eigentlichen Brennpunkte ist die ehemalige Angriffsachse der Ukraine aus dem Jahr 2023, also Robotyne ist da zu nennen, und unmittelbar der Bereich am Dnipro Richtung Süden beziehungsweise aus russischer Sicht Richtung Norden. Das sind die einzigen Brennpunkte, wenn man so will, aber nicht vergleichbar mit denen im Donbass und im Norden in Kupjansk.
Aus Cherson hören wir immer wieder mal, dass da russische Drohnen aktiv sind, dass dort auch viele Zivilisten zu Schaden kommen, getötet werden, verletzt werden. Was hat es damit auf sich?
Das hält an. Die Ursache ist offensichtlich, dass die Russen Drohnenbediener, also Soldaten, die ferngesteuerte Drohnen fliegen, dass die dort in diesem Bereich eingesetzt werden, um in Anführungsstrichen ausgebildet zu werden. Und das findet so statt, dass man Menschen jagt in der Stadt gegenüber, nämlich in der Großstadt Cherson. Und hier gibt es immer wieder Tote und Verletzte durch Drohneneinsätze, die ohne jeden militärischen Sinn eingesetzt werden, einfach nur um die Bevölkerung zu terrorisieren. Es gibt in diesem Frontabschnitt auch Kämpfe über den Dnipro hinweg mit weitreichender Artillerie insbesondere. Es gibt aber auch das eine oder andere Stoßtruppunternehmen beider Seiten, entweder von West nach Ost oder von Ost nach West. Es gibt Versuche, die Inseln im Delta, im Mündungsdelta des Dnipro in Besitz zu nehmen von russischer Seite, um dort Brückenköpfe einzurichten. Das wird gemutmaßt. Ob das tatsächlich der Zweck ist, das weiß ich nicht. Ob man da eine neue Baustelle aufmachen will, das glaube ich auch gar nicht. Jedenfalls jetzt nicht.
Okay. Zur aktuellen Lage gehören ja auch immer die Operationen in der Tiefe, wie Sie sie nennen, Herr Bühler, also Angriffe auf Ziele hinter der Frontlinie, meist mit Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen. beginnen wir mal mit den Ukrainern. Es sah ja mal eine Zeit lang so aus, als würden die Ukrainer alles militärisch bedeutsamer angreifen, dass sie nur angreifen können. Sicher auch ein bisschen davon abhängig, welche Waffen ihnen gerade zur Verfügung stehen. Ist das immer noch so oder lässt sich da mittlerweile zum einen eine gewisse Systematik erkennen und zum anderen vielleicht sogar ein militärischer Plan?
Also es hat auf jeden Fall in den letzten 3 Wochen viele Angriffe gegeben, in der Tiefe oder im Hinterland, wie auch immer Sie es nennen wollen. Also Rüstungsbetriebe waren betroffen bei Rostov, bei Kasan, Smolensk, Drohnenlager und Drohnenwerkstätten bei Oryol, also in der Region Oryol, Gefechtsstände, Bereitstellungsräume von Truppen, Eisenbahnanlagen. Ein Angriff auf die Druzhba-Ölpipeline, muss man hervorheben, in der russischen Region Bryansk, Öldepots bei Smolensk beispielsweise oder auch im Ölhafen von Ostluga in der Region Kaliningrad, fast 1000 Kilometer von der Ukraine entfernt. Zum Teil massive Angriffe auf die Krim und die Region Kursk, insbesondere auf Luftverteidigungsstellungen der Russen. Angriffe auf Flugplätze in der Nähe von Taganrog und vieles mehr. Ja, es ist eine Systematik zu erkennen. Es ist eine Systematik zu erkennen, zu versuchen, die Logistik auszuschalten, die Führung zu beeinträchtigen durch die Angriffe auf die Gefechtsstände und die industrielle Basis zu beeinträchtigen, also die Waffenindustrie, die Rüstungsindustrie. Und man kann deutlich, glaube ich, sehen jetzt mittlerweile, dass es eine einheitliche Führung gibt, um dieses Gesamtziel zu erreichen. Militärische Ziele mit operativer Bedeutung, mit unmittelbarer operativer Bedeutung für die Ukraine auszuschalten.
Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Sätze sagen zu den Mitteln, die die Ukraine nutzen für diese Angriffe. Es scheint ja so zu sein, dass die meisten mittlerweile ja mit eigenen Mitteln gemacht werden, also mit Waffen, die die Ukraine selbst herstellt, und dass die Angriffe mit weitreichenden westlichen Waffen doch nur eher einen kleinen Teil ausmachen. Ist das an dem?
Das ist sicher so, wenn Sie die Drohnen anschauen. Also es sind ja zum Teil 80, 100 Drohnen, die dort auf nicht täglicher Basis, aber innerhalb von wenigen Tagen auf russische Ziele, militärische russische Ziele losgelassen werden. Was die anderen weitreichenden Mittel angeht, die die Ukrainer bereits haben, also zum Beispiel den Neptun-Flugkörper, die sie seit einiger Zeit schon haben, aber jetzt auch vermehrt produzieren, die neue Jet-Drohne, also eine Drohne mit Düsentriebwerk, eine schnellere Drohne als die sie bisher haben, die also Propeller angetrieben ist. Peklo heißt die, die erstmals auch eingesetzt worden ist in diesen Tagen. Die weitreichenden westlichen Waffen spielen nach wie vor eine große Rolle. Das heißt Storm Shadow, Scalp und auch Attackams, wie auch jetzt abgestuft nach unten auch die HIMARS-Raketenwerfer, die sie von Amerika bekommen haben, oder die Äquivalente, die aus anderen Staaten, so wie Deutschland, auch kommen mit einer Reichweite von etwa 40 bis 80 Kilometern. Also es ist noch nicht so, dass die Ukraine das alles mit eigenen Mitteln machen kann, aber sie sind auf dem Weg dazu, das muss man klar sagen.
Kann man denn diese ukrainischen Eigenentwicklungen in ihrer Wirkung auch mit den westlichen Waffen vergleichen? Also auf den ersten Blick möglicherweise nicht. Macht das hier einfach nur die Masse dessen, was man einsetzt?
Ja, es macht die Masse, aber man muss, glaube ich, unterscheiden. Bei den Drohnen ist es ja so, dass sie systembedingt nicht so wirksam sein können wie andere Flugkörper, die echte Gefechtsköpfe haben mit großer Sprengkraft, die aber auch so konstruiert sind, dass sie ihre Sprengkraft in vollem Umfang zur Wirkung bringen können. Bei Drohnen, die Ukrainer dort einsetzen, da ist es ja so, meist so, dass es sich um Sprengstoff handelt mit einem Zünder, und das war's dann. Das ist natürlich kein Gefechtskopf in dem Sinne wie auf modernen Flugkörpern. Also das ist immer systemisch auch ein Ungleichgewicht. Wenn man jetzt Raketen betrachtet, also Eigenentwicklungen der Ukraine und existierende weitreichende Raketen- und Marschflugkörper auf der westlichen Seite, dann ist anzunehmen, sage ich mal, dass die Westlichen überlegen sind. Das ist zum einen ganz pragmatisch, sage ich das, weil wir nicht wissen im Endeffekt, was tatsächlich die technischen Parameter sind dieser Raketen. Das wird ja von den Ukrainern sehr geheim gehalten, also ich weiß es jedenfalls nicht. Und zum Zweiten muss man sehen, dass die sich in einer Phase befinden, der zum Teil in einer Vorserienphase, da hat die Serienproduktion noch nicht begonnen. Sie wird aber in nächster Zeit beginnen. Und dann wird man sehen, wie vergleichbar diese Waffensysteme sind. Die Ukraine hat allerdings eine sehr lange Geschichte der Raketenproduktion in der Sowjetunion schon beginnend und konnte auch auf diesem vorhandenen Wissen aufbauen.
Und oft sind es ja bestimmte Kombinationen, also die Waffen wirksam sein lassen. Jetzt im Kleinen zunächst mal, wenn man es auf ein System begrenzt, wenn man es mal bestimmte Seedrohnen anschauen. Also man kannte solche Dinge vor allem als kleine Boote, die man mit Sprengstoff belädt und dann gegen Schiffe steuert. Man kannte sie bis vor kurzem jetzt nicht als Drohnenboote, die auch Flugobjekte abschießen können. Das ist doch auch was Neues, ne?
Ja, aber ich erinnere mich schon, dass wir schon mal hier gesprochen haben darüber. Allerdings war das noch so, dass es im Versuch war, dass sie versucht haben, Flugabwehrraketen auf diese Drohnenboote zu installieren. Jetzt war es so, dass bei einem Angriff Richtung Krim eines dieser Drohnenboote mit Flugabwehrraketen zwei Hubschrauber vom Himmel geholt hat. Einer, der sofort abgestürzt ist, und der zweite, der konnte zwar irgendwo notlanden, war aber so stark beschädigt, dass er auch ein Totalausfall war. Also das zeigt auf der einen Seite erstmal, wie innovativ auch die Ukrainer sind auf diesem Bereich, und es zeigt auch gleichzeitig die großen Schwierigkeiten auf, die die Russen jetzt haben, um diese Drohnenboote, die sich jetzt selbst schützen können, abfangen zu können. Denn der Hubschrauber war das Mittel, was sie eingesetzt haben, um die Küste sozusagen sauber zu halten von diesen Drohnenbooten. Insbesondere den Hafen Sewastopol, insbesondere die Schiffe, die unterwegs waren, um die Krim herum und in der Straße von Kertsch und natürlich auch die Brücke von Kertsch selbst.
Und wenn wir dann die Kombination mal noch ein bisschen größer aufziehen, also nicht nur auf einzelne Waffen schauen, sondern darauf, dass man verschiedenste Drohnen beim Einsatz kombiniert, koordiniert, dann kann ja ein Angriff noch deutlich wirksamer sein, und auch das zeigt ja die Ukraine.
Ja, das hatte ich gerade angesprochen, habe ich jedenfalls gemeint in diesem Kontext oder versucht in diesem Kontext darzustellen. Das war dieser koordinierte Angriff in der Kharkiv-Region. Aber wenn Sie es jetzt auf das Maritime beziehen, dann ist das richtig. Einmal die Kombination Boot mit Sprengstoff, mit Flugabwehrraketen und was ganz Neues auch in diesen Tagen, auch Boote, die noch kleine Drohnen in die Luft bringen können, zu Aufklärungszwecken, aber auch um Wirkung zu erzeugen, also sprich mit Sprengstoff beladen. Und hier ist es wohl so passiert, dass gerade in diesen Tagen auch Luftabwehrsysteme auf der Krim ausgeschaltet worden sind auf diesem Weg. Also Verbringen von kleineren Drohnen, die wie ein Helikopter starten dann von den Drohnenbooten. Es ist kein Mensch an Bord natürlich, aber es ist immer ein Mensch im Entscheidungszyklus mit drin. Das heißt, immer einer, der den Start der Drohne auslöst und auch das Boot bewegt, da ist immer the man in the loop, wie wir immer sagen. Es ist nichts Autonomes. Also das System kann nicht eine Drohne starten, nur weil es ein Luftverteidigungssystem aufgeklärt hat oder irgendein anderes Ziel.
Wie sieht es bei den Luftoperationen der Russen aus? Hat sich da in den vergangenen Wochen bzw. Monaten bei der Art, wie die Drohnen, Raketen, Marschflugkörper einsetzen, etwas geändert?
Ja, da hat sich was geändert in der Taktik, im Einsatz der Drohnen insbesondere. Die Drohnen werden jetzt noch mehr von allen möglichen Richtungen gleichzeitig eingesetzt, meist in mehreren Wellen. Das gab es früher zwar auch schon, aber auch jetzt in unterschiedlichen Höhenbändern, in unterschiedlicher Konfiguration. Es gibt Drohnen, die gar keinen Sprengstoff an Bord haben. Damit spart man den Sprengstoff. Die dienen dazu, die Luftverteidigung zu übersättigen. Also das sind so die eher taktischen Veränderungen, die man jetzt sehen kann beim Einsatz von Drohnen. Bei den Raketen und Marschflugkörpern gibt es eigentlich wenig Veränderungen. Die werden immer dann eingesetzt, wenn die Drohnen Lücken in die Luftverteidigung geschlagen haben sozusagen und dann gefahrlos sich auf ihre oder weitgehend gefahrlos auf ihre Ziele dann stürzen können. Es gibt eine Veränderung, die für beide Seiten allerdings zutrifft. Man geht vermehrt auch auf Tagesangriffe über, fühlt sich also sicher genug, ganz offensichtlich, dass man auch Drohnen und Marschflugkörper bei Tag startet und nicht die Deckung in der Nacht ausnutzen kann. Es gibt einen zweiten Punkt, was die Intensität der Angriffe angeht. Die ist eigentlich unverändert und wir sehen alle 14 Tage einen größeren Einsatz von Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen, wie schon seit September diesen Jahres bereits. Das war in den letzten Wochen der Fall. Am Weihnachtstag natürlich und am Silvestertag. Das ist kein Zufall, sondern gerade da sind wieder außer den Drohnen eine Großzahl von Raketen und Marschflugkörpern zum Einsatz gekommen.
Okay, dann soll es das zur aktuellen Lage, zu aktuellen Geschehnissen erst einmal gewesen sein. Wir müssen uns ein bisschen sputen, wenn ich auf die Uhr gucke, damit wir andere Punkte auch noch schaffen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen intensiver auf ein paar Ereignisse, auf ein paar Meldungen der letzten Tage bzw. Wochen schauen. Beginnend mit dem Absturz eines aserbaidschanischen Passagierflugzeuges am 25. Dezember. Ein Absturz, der passiert ist, nachdem das Flugzeug offenbar beschossen worden war. Die Maschine, eine Embraer 190 von Aserbaidschan Airlines, kann ungefähr 60 Passagiere aufnehmen. Offenbar war das Flugzeug auch voll besetzt. Abflug in Baku. Ziel war die tschetschenische Hauptstadt Grosny. Das wäre so, wenn man auf die Karte guckt, in Flug Richtung Nordwesten. In Grosny kam die Maschine aber nicht an, sondern flog irgendwann dann über das Kaspische Meer in Richtung Kasachstan, wollte in Aktau notlanden, schaffte es aber letztlich nicht. 38 Todesopfer, 29 Überlebende. Herr Bühler, die Russen haben nach dem Absturz erstmal von Vogelschlag gesprochen, aber als dann Bilder des Wracks zu sehen waren, da war ziemlich klar, also das, ja, Vögel waren das keine.
Also es war in der Tat am Weihnachtstag nachmittags klar, als die ersten Bilder zu sehen waren. Die Löcher, die dort im Rumpf geschlagen worden sind, die sind nicht von einem Vogelschlag geschlagen worden. Nicht nur in den Rumpf, sondern auch in die Flügel und in das Leitwerk. Sondern das sind klare Folgen einer Flugabwehrrakete. Und Spezialisten können auch feststellen, welche Art von Flugabwehrrakete es ist oder es war, an der Größe der Einschlagsstellen. Denn die Flugabwehrraketen, die zünden ja ihren Sprengstoff unmittelbar, bevor sie das Flugzeug treffen würden. Also mit einem Annäherungszünder. Kurz vorher löst dieser Annäherungszünder aus und es geht ein ganzer Regen von Schrapnellen auf das Flugzeug über. Und genau das hat man gesehen. Und man sieht auch in den Einschlägen, dass die Wirkung von außen gekommen sein muss und nicht von innen gekommen sein kann. Es gab ja die zweite Behauptung, dass es eine Gasflasche gewesen wäre, die im Inneren des Flugzeugs explodiert ist. Das konnte auch nicht sein. Der Vogelschlag allerdings, der kommt von der Besatzung selbst. Denn die hat im Anflug auf den Flughafen Grosny etwas verspürt, was auch immer, und hat gemeldet, sie hatten einen Vogelschlag und hätten deshalb Probleme. Und das hat sich dann durchgezogen bis in den Nachmittag hinein. Es gibt aber ein Transkript des Funkverkehrs zwischen der Flugsicherung in Grozny und dem Flugzeug selbst. Und da kann man erkennen, dass es von der Besatzung selbst kommt, das dann durchgetragen worden ist. Es gibt auch Bilder von der fliegenden Maschine nach dem Beschuss durch die Flugabwehrrakete. Also aus dem Inneren der Kabine, da sind Videos gemacht worden. Da sieht man auch, dass die Außenhaut bzw. die Kabine durchlöchert worden ist. Man sieht, dass ein Passagier auch blutet dort. Also es deutet alles darauf hin, dass es diese Erklärungsmuster, Vogelschlag sowieso nicht, weil von der Besatzung kam, aber auch Gasflasche, die explodiert ist, einfach nicht tragen.
Kann man denn mit Sicherheit sagen, dass die russische Flugabwehr die Maschine abgeschossen hat?
Ich denke schon, dass man das sagen kann. Die einzelnen Spezialisten haben ja bereits am Weihnachtstag die Vermutung geäußert, dass es nur so gewesen sein kann. Und das hat sich auch bestätigt. Sonst hätte der aserbaidschanische Präsident nicht diese Entschuldigungsforderung an die Russen praktisch ein oder zwei Tage später gerichtet. Da waren die Untersuchungen sicher schon so weit fortgeschritten, dass man auch bei den Untersuchungen festgestellt hat, dass es sich nur um eine Flugabwehrrakete handeln konnte.
Dann steht ja die Frage, wie kann das eigentlich passieren? Ich meine, das Flugzeug sendet doch ein Transponder-Signal. Das kann man doch nicht mit einer ukrainischen Drohne verwechseln.
Naja, eigentlich spielt es keine Rolle, ob sie jetzt ein Transponder-Signal sendet oder nicht. Sicher, wenn das ist eine zusätzliche Bestätigung, aber selbst wenn es kein Transponder-Signal sendet, also keine Daten sendet, dann wird sich das Radarbild erkannt. Also eine Drohne und ein Verkehrsflugzeug hat eine andere Radarsignatur. Auch die russische Luftverteidigung hat natürlich das zivile Luftlagebild integriert in ihr eigenes militärisches Lagebild. Und sie sehen, dass das keine Drohne ist, sondern eben ein Verkehrsflugzeug.
Diese Maschine sollte nach Grozny fliegen. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann haben wir beim letzten Mal über einen ukrainischen Drohnenangriff auf Grozny gesprochen. Da gab es ja auch Bilder davon. Kann es sein, dass man da zwar aufgrund dessen da hochsensibilisiert, aber eben vielleicht schlecht ausgebildet war und dann passiert sowas?
Ja, wissen Sie, ich will ja nicht behaupten, dass es alles vorsätzlich war, aber man hätte erkennen müssen, dass es sich um ein ziviles Flugzeug handelt. Das kann man schon sagen. Ja, es hat einen Drohnenangriff auf Grozny gegeben, auf die Kasernen des Präsidenten Kadyrov und seiner Miliz. Dass es war in einem kleinen einstelligen Zahl von Drohnen, wenn ich das richtig erinnere. Aber man hat offensichtlich das Flugzeug nicht von der Sperrung des Luftraums unterrichtet, beziehungsweise hat möglicherweise den Luftraum nicht gesperrt oder nicht frühzeitig genug gesperrt. Man sieht ja die Drohnen auch anfliegen, das wussten sie ja. Also Vorsatz will ich nicht unterstellen, das kann man auch nicht unterstellen, wenn man die Gesamtuntersuchungsergebnisse nicht kennt.
Ein Schuldeingeständnis der Russen, wie es ja von Aserbaidschan gefordert wird, gibt es bislang nicht. Nur diese Entschuldigung des russischen Präsidenten für den, ich zitiere, tragischen Vorfall im russischen Luftraum. Und der Tschetschenen-Präsident Kadyrov, der hat sich, soweit ich sehe, noch gar nicht geäußert. Das ist ja insgesamt weniger als wenig.
Ja, also ganz erstaunlich ist, dass Kadyrov überhaupt nichts dazu gesagt hat. Und das zeigt auch, wie sensibel die Angelegenheit ist innerhalb der Russischen Föderation und der zentralasiatischen ehemals Sowjetrepubliken. Also es ist schon so, dass da nicht überall Einigkeit besteht, auch wenn man Kasachstan anschaut und andere Staaten, die ehemals der Sowjetunion angehört haben. Zurück zum aserbaidschanischen Präsidenten. Ja, der hat dann unverzüglich reagiert auf diese Entschuldigungen in Anführungsstrichen von Putin. Der hat nochmals eingefordert, eine Entschuldigung gegenüber Aserbaidschan. ein Eingeständnis der Schuld. Drittens, die Verantwortlichen müssen bestraft werden. Und viertens, Kompensation muss gezahlt werden für Aserbaidschan, für die Passagiere und die Crew. Von den vier Forderungen des Präsidenten ist ja da nur das, was Sie gerade zitiert haben, nämlich diese sogenannte Entschuldigung gegenüber Aserbaidschan einigermaßen erfüllt worden ist. Also in den ersten Tagen hat man ja da von Russland, wie der aserbaidschanische Präsident sagt, nur absurde Versionen gehört. Und damit meint er Vogelschlag und Gasflasche und so weiter.
Seltsam ist ja auch, wie man mit der Maschine umgegangen ist, nachdem sie getroffen worden war. Also man hat hier eine Notlandung in Russland verweigert und sie dann über das Kaspische Meer nach Kasachstan geschickt. Wenn ich jetzt mal böse bin, wäre ein Gedankengang, also wenn ich jetzt Beweise vernichten will, weil ich weiß, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dann mache ich es genauso, weil ich hoffe, die Maschine stürzt dann vielleicht ins Meer.
Also auch das ist ja in dem Transkript, das ich gerade erwähnt habe, das im Internet auch aufzufinden ist, enthalten. In diesem Funkverkehr zwischen der Flugsicherung in Grozny und dem Flugzeug selbst. Die Flugzeugbesatzung fordert da das Wetter an für Ausweichflugplätze in Russland, bekommt das auch, entscheidet sich aber nach meinem Verständnis, so wie ich das Transkript gelesen habe, entscheidet sich dann selbstständig für eine Notlandung in Aktau mit der Folge, dass man das Kaspische Meer überfliegen muss. Das war im Übrigen, und das sieht man an den Schleifen auf der App Flight Radar, das war wohl eine fliegerische Meisterleistung, denn die Flugabwehrrakete hatte zur Folge, dass die Landeklappen, dass das Leitwerk nicht mehr funktionsfähig war und von daher die Maschine nur steuerbar war über den Schub der beiden Triebwerke. Das heißt, die Höhensteuerung, aber auch die Seitensteuerung. Und man sieht, dass dieses Flugzeug den ganzen Weg nach Aktau dann zurücklegt in einem Schlingerkurs nach jeweils oben und unten oder nach links und rechts, immer nur gesteuert durch die Triebwerke. Aber sie haben es immerhin geschafft, dass sie damit 29 Menschenleben retteten. Leider sind die anderen ums Leben gekommen. Nochmal, die Ursache wird irgendwann mal im Detail dargestellt werden können, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, wäre es verfrüht, irgendwie Vorsatz zu unterstellen. Man kann von einer Situation ausgehen, dass man billigend in Kauf genommen hat, dass man dort auch mal ein ziviles Ziel vom Himmel holt, wenn man auf Drohnenjagd ist. Aber selbst das halte ich für wackelig. Ich denke, dass man da in der Schuldzuweisung abwarten muss. Vor allen Dingen in einer Schuldzuweisung, man hätte das Flugzeug über das Kaspische Meer geschickt, in der Hoffnung, dass es dort abstürzt und dass dann die Beweise praktisch vernichtet werden.
Okay, dann dies dazu. Weil wir bei ukrainischen Drohnenangriffen waren, auch jetzt im Zusammenhang mit diesem Vorfall. Es gab ja einen solchen Drohnenangriff auch auf Kasan, ich glaube am 21. Dezember, Kasan an der Wolga, von der ukrainischen Grenze ungefähr 1000 Kilometer entfernt. Es war auch nicht der erste Angriff auf die Stadt. Es war nur insoweit besonders, als dass wohl Drohnen in Wohngebäude oder in ein Wohngebäude eingeschlagen sind. Ich nehme an, dass auch Sie das erstmal, Herr Bühler, nicht als legitimes Ziel bezeichnen würden, oder?
Nein, natürlich nicht. Also ein Wolkenkratzer ist kein legitimes Ziel, vor allen Dingen, wenn es ein Apartmentgebäude ist und nicht irgendwie durch Militär oder durch Rüstungsindustrie genutzt wird. Hier zeigen die Bilder im Internet den Einschlag einer Drohne. Nochmal, das ist kein legitimes Ziel. Ich glaube aber auch nicht, dass das Gebäude das Ziel war. In Kasan ist ein Industriegebiet, der für die Russen von strategischer Bedeutung ist. Dort werden Sprengstoffe, Schießpulver und Raketentreibstoffe hergestellt. Das war das Ziel des Angriffs. Nach den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde der Angriff mit 8 Drohnen ausgeführt. Den Bildern nach waren dies mit Sprengstoff gefüllte Kleinflugzeuge, also so wie Sportmaschinen. Das russische Verteidigungsministerium spricht davon, dass 6 Drohnen zerstört oder neutralisiert worden seien, also mit elektromagnetischen Störungen. Eines habe ein Industriegelände getroffen, die genannte Sprengstofffabrik. Eine weitere sei in einen See gestürzt. Also man kann jetzt nun rätseln, war das Hochhaus einfach nur im Weg oder ist eine durch Störsignale abgelenkte Drohne in das Hochhaus gestürzt? Also Opfer hat es nach russischen Angaben jedenfalls nicht gegeben.
Vielleicht müssen wir da noch zwei Sätze sagen zu dieser elektromagnetischen Beeinflussung von Drohnen, wenn ich das recht verstanden habe, auch zum Verständnis für alle, die sich damit nicht auskennen. Also wenn eine Drohne anfliegt und ich die elektromagnetisch störe, dann kann ich noch lange nicht entscheiden, wohin sie genau fliegt. Ne? Also die verliert dann nur ihr ursprünglich einprogrammiertes Ziel und was die dann macht, das weiß ich auch nicht.
So ist das, ja. Also Sie können nicht eine Drohne dann von einem ganz bestimmten Ziel ablenken, sondern Sie können das großflächig machen. Sie können natürlich versuchen, dass die Drohne durch eine besondere Art von Störsignalen einen falschen Standort übermittelt bekommt und von daher dann in eine falsche Richtung fliegt. Und diese Richtung können Sie dann auch bestimmen, je nachdem, welche falschen Koordinaten Sie der Drohne vorspiegeln. Aber ich wollte noch einen zweiten Satz damit anhängen. Also die Russen greifen Nacht um Nacht die Ukraine an. Nicht nur mit Drohnen, die abgelenkt oder zerstört auch Schaden durch herabstürzende Trümmer anrichten können. Nein, sie greifen auch mit sehr präzisen ballistischen Raketen ganz gezielt und systematisch zivile Ziele an. Und das seit Kriegsbeginn. Wir dürfen also solche Vorfälle wie in Kasan nicht vermischen mit dem systematischen und gezielten Beschuss von ziviler Infrastruktur. Sonst fallen wir da auf die russische Propaganda rein, die es ja sofort gegeben hat, indem man behauptet hat, dass dort ein Angriff auf dieses Wohnhaus in 1000 Kilometer Entfernung der Ukraine stattgefunden hat. Das ist absurd.
Punkt zu diesem Thema. Ich wollte Sie noch was fragen zu den Meldungen rund um die 155. mechanisierte Brigade der Ukrainer. Die ist ja ziemlich heftig in den Schlagzeilen. Eine Brigade, die zu großen Teilen in Frankreich ausgebildet wurde. Und noch bevor sie in den Einsatz geschickt wurde, seien 1700 Soldaten desertiert. 50 ungefähr wohl sogar noch in Frankreich zur Ausbildungszeit. Öffentlich gemacht hat das ein ukrainischer Journalist, Juri Butusow. Herr Bühler, weil Sie immer mal wieder laute und auch leise Zweifel hegen, manchmal, wenn Journalisten was melden, wie sieht es denn in dem Fall aus? Ein Drittel der Brigade begeht Fahnenflucht?
Also man darf das nicht nur auf die in Rede stehende mögliche Fahnenflucht von 1700 Soldaten beziehen, das Ganze. Also zum Hintergrund, es gab das Angebot des französischen Präsidenten an die Ukrainer, eine komplette Brigade auszurüsten und das entsprechende Personal auszubilden. Diese Brigade ist eine von 14 neuen Brigaden, die in der Ukraine gerade aufgestellt werden. Das gefällt nicht jedem in der Ukraine, denn viele in den ukrainischen Streitkräften fordern, neue Soldaten sollten zunächst so ausgebildet werden, dass sie in den bestehenden Brigaden integriert werden können, um sie personell aufzufüllen. Die meisten sind ja unterbesetzt. Hier war es nun so, dass diese 155. Brigade mit ihren insgesamt auf dem Papier 5.800 Soldaten im besonderen Blickpunkt stand, eben weil der französische Präsident dies angekündigt hat bei den Feierlichkeiten zum Gedenken an die Invasion der Alliierten Anfang Juni 1944 und dies öffentlich gemacht hat. Das hatte zur Folge, dass diese Brigade hoch priorisiert worden ist, das wäre in jedem anderen Land auch so, und dass da eigentlich nichts schief gehen dürfte. Und gerade Letzteres ist passiert und das wurde schon weit vor Weihnachten in der Ukraine bekannt. Die zuständigen Strafbehörden ermittelten und ermitteln noch. Der Brigadekommandeur wurde seines Amtes enthoben. einer seiner verantwortlichen Offiziere starb an einem Herzinfarkt. Der angesprochene Juri Butosow konnte dann Ermittlungsergebnisse einsehen und hat diese veröffentlicht. Und dem schloss sich dann die einflussreiche Front Intelligence Gruppe aus Kiew an mit einem umfassenden Bericht und mit umfassenden Vorschlägen, auch diese Missstände zu beseitigen.
Und immerhin hat ja der ukrainische Präsident die Ermittlungen zu diesem Fall unter seine persönliche Kontrolle gestellt, so habe ich es zumindest gelesen. Aber Herr Bühler, wie ist denn Ihr Stand der Dinge? Also wie kann das passieren, dass sich so viele Soldaten davon machen?
Also man wird beim Abschluss der Untersuchungen sehen, wie viele es tatsächlich waren. Fest steht, dass der Brigadekommandeur mit etwa 2200 Soldaten seiner Brigade in Frankreich zur Ausbildung war im Sommer letzten Jahres. Dort sollen sich etwa 50 Soldaten von der Truppe entfernt haben, also davon gemacht haben. Das ist jetzt auch gerade gestern, glaube ich, von den Franzosen bestätigt worden. Der Rest von knapp 4000 Soldaten, die die Brigade auf dem Papier haben sollte, waren in den westlichen Bezirken der Ukraine stationiert, wenn sie eben, wie ich es gerade so angedeutet habe, überhaupt ihren Dienst angetreten haben. In einem monatelangen Prozess der Ausbildung dieser Brigade schrumpfte der Teil, der in der Ukraine stationiert blieb, zum Teil, weil sie von der Armee nun doch zur Verstärkung anderer Truppenteile herangezogen wurden, um dort Löcher zu stopfen, zum Teil, weil sie desertierten. Dazu haben wir bisher noch keine weiteren Details, aber die wird es nach Veröffentlichung der Ermittlungsergebnisse geben. Aber das Ganze bestätigt nunmehr an einem prominenten Beispiel, dass die Ukraine nach wie vor ein Personalproblem hat in der Mobilisierung und in der Rekrutierung, im einigermaßen systematischen Aufbau ihrer Streitkräfte, im Verstärkungsprozess der bestehenden Truppenteile und sie hat, und das ist lange bekannt, ein Führungsproblem, das in großen Teilen auch auf die Führungsorganisation insgesamt zurückzuführen ist. Man vermisst nicht nur aus taktischer und operativer Sicht immer schmerzlicher die Divisionsebene, die die Ukraine nicht mehr hat, also die Ebene, die mehrere Brigaden führen kann. Sie haben zwar taktisch-operative Führungsstäbe an der Front, denen die Brigaden von Fall zu Fall temporär unterstellt werden. Aber da kann natürlich eine Kohäsion der Truppenteile nicht wachsen. Da kann eine Führungskultur nicht entstehen oder nur schwer entstehen. Die Soldaten wissen nicht, wer ihr Kommandeur ist, wie er gestreckt ist, was er normalerweise machen würde. Die können nicht einschätzen, was seine Absicht ist. Umgekehrt weiß der Kommandeur nicht, was die Fähigkeiten seiner Leute auf der unteren Ebene ist. Und insofern ist eine solche Führungsorganisation für unsere Art der militärischen Führung nicht geeignet und das trifft auch für die Ukraine zu. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sich die ukrainische Armee im Krieg befindet und die Notwendigkeiten durch die tagtäglichen taktischen Erfordernisse an der Front bestimmt werden. Und da fallen alle anderen Dinge wie Mobilisierung, Neustrukturierung, Ausbildung und so weiter in eine zweite Priorität zurück, natürlich. Während eines Krieges nun eine große Reform der Armee zu beginnen, ist kein guter Zeitpunkt, auch wenn sie dringend erforderlich wäre. Aber was wir selbst für uns als Lektion identifizieren können, ist, dass der Gedanke der Kriegstüchtigkeit bereits im Frieden im Kern richtig ist. Also wenn der Zeitpunkt kommt, dass man sein Land verteidigen muss, muss man vorher seine Hausaufgaben gemacht haben und vorher seine Organisation so aufgestellt haben, dass sie dann auch den Erfordernissen gerecht werden kann.
Okay. Dann Punkt an dieser Stelle. Bevor wir heute einen Schlussstrich unter die Folge ziehen, nochmal der Hinweis auf den kommenden Montag, 13. Januar. Da ist Herr Bühler hier bei uns in Leipzig im Studio, um am Abend live mit Professor Johannes Warwick zu diskutieren. Natürlich zum Ukraine-Krieg, zum aktuellen Stand und natürlich zu den Möglichkeiten, ihn zu beenden. Die Sendung heißt Mitreden, Deutschland diskutiert, läuft als Radiosendung in fast allen Inforadios der ARD und zwar von etwa 20.15 Uhr, so nach der Tagesschau, bis 22 Uhr. Sie können der Diskussion auch live zuschauen. Dafür gibt es dann zwei Möglichkeiten. Zum einen auf der Website mitreden.ard.de oder auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Und Sie können auch selbst sich beteiligen, entweder im Chat auf besagten YouTube-Kanal oder Sie rufen an. Das geht dann schon ab kurz nach 19 Uhr unter der Nummer, die ich jetzt schon mal sagen kann, 08000 44 17 77. Unter dieser Nummer können Sie Fragen live in der Sendung loswerden oder eben auch mitreden. Achso, und nachschauen, nachhören geht dann natürlich auch auf den genannten Seiten, auch als Folge unseres Podcasts. Die stellen wir dann am Dienstag der nächsten Woche online. Und damit sind wir durch. Für heute vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Das, Achtung, das ist nicht die Telefonnummer für Montag, sondern nur der AB, den wir für diesen Podcast hier geschaltet haben. Herr Bühler, wir sehen uns dann, wie vorhin gesagt, am Montag hier in Leipzig. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Montag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.